Liebe Gemeinde, Gott stellt uns mitten hinein in diese Welt, in diese Zeit, in dieses Land, auch in eine bestimmte Region, in eine Stadt. Das ist alles kein Zufall. Und wir kennen ja die zwei Problemextreme unter Christen, damit umzugehen. Das eine Extrem ist, wir gehen völlig auf in der Kultur, in dem Zeitgeist, machen einfach alles mit. Sagen, solange wir Jesus drüber schreiben, können wir alles machen wie vorher. Das ist ein unbiblisches Extrem. Und dann haben wir das andere unbiblische Extrem, ist, wir verstecken uns vor der Welt, vor der Kultur, vor der Zeit, in der wir leben und alles, was damit zusammenhängt. Das heißt, wir kapseln uns ab, wir hängen nur noch mit Christen zusammen und sonst mit niemand, versuchen so wenig wie möglich Zeit zu verbringen mit Nichtchristen. Und wenn wir zum Beispiel das Johannesevangelium, aus dem auch unser heutiger Predigttext stammt, wenn wir das betrachten, sehen wir ganz eindeutig, wie Gott uns geradezu darauf stößt und Wort für Wort sagt, wir sind in diese Welt hineingestellt. Und zugleich bedeutet das nicht, dass wir hier alles gutheißen, alles mitmachen, sondern das heißt, es ist eine große Herausforderung. Wir sind hier, das war Gottes Absicht, dass wir genau jetzt hier sind, mit all den verrückten Dingen, die um uns herum auch abgehen. Und Gott möchte, dass wir hier ein Zeugnis sind, dass wir Salz und Licht sind und dass wir alles gut prüfen. Wir sagen, es gibt viele Dinge, die können wir als Christen guten Gewissens mitmachen. Die sind okay, obwohl sie zu dieser Zeit gehören, zu dieser Kultur gehören. Das ist kein Problem. Und es gibt aber ebenso sehr viele Dinge, die wir nach einer biblischen Prüfung sagen müssen, nee, da sollten wir nicht mitmachen oder da können wir auf keinen Fall mitmachen. Aber das ist die Herausforderung für Christen in jeder Zeit und in jedem Land. Wenn wir drauf schauen, unsere Glaubensgeschwister im 2. Jahrhundert waren konfrontiert mit Themen wie, können wir als Christen zu den Spielen gehen? Und die meisten Christen haben gesagt, nein, das sollten wir nicht machen. Weil das ist extrem menschenverachtend, wie dort mit Leben, menschlichem Leben umgegangen wird. Und es verunehrt deshalb auch den Schöpfer, nach dessen Ebenbild diese Menschen gemacht sind. Und die meisten haben gesagt, nein. Und die Geschichtsschreiber, denen ist das aufgefallen. Die haben gesagt, diese Christen, diese Sekte der sogenannten Christen, die gehen überhaupt gar nicht zu den Spielen. Ganz komisch. Das war aber nicht das Entscheidende, dass die Zeitgenossen sagen konnten, das ist ja ganz komisch, sondern sie haben gesagt, nach biblischer Prüfung und nach Prüfung von unserem Gewissen geht nicht, können wir nicht machen. Und so war in jeder Zeitepoche die Herausforderung, was können wir guten Gewissens mitmachen als Christen? Was ist okay? Und was ist ein Problem? Und jetzt in der Adventszeit, in der Vorweihnachtszeit, sind wir auch damit konfrontiert. Es gibt sehr unterschiedliche Positionen, welche Weihnachtsgebräuche wir als Christen mitmachen können, sollen, dürfen. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion darüber, dass der Adventskranz unchristlich ist. Wer ein bisschen Ahnung hat, weiß, da fehlt einfach Wissen. Das hat nämlich ein ganz lieber Glaubensbruder erfunden, um in einem christlichen Kinderheim den Kindern und Jugendlichen den Blick auf das wahre Weihnachten zu schärfen. Andere sagen, können wir das mit dem Weihnachtsbaum mitmachen oder nicht? Da gibt es unterschiedliche Positionen. In der Bibel finden wir nicht die Stelle, wo steht, Weihnachtsbaum ist gut oder Weihnachtsbaum ist verboten. Also wir kommen nicht zu einer abschließenden Beurteilung. Für manche tangiert es das Gewissen. Sagen, ich glaube, das hat irgendwie was mit heidnischen Bräuchen zu tun, will ich nicht. Und andere sagen, Mensch, das ist einfach nur ein Deko-Element, das hat keine weitere große Bedeutung. Das gehört kulturell dazu und wir finden es nett. Es geht aber etwas weiter noch in der ganzen Weihnachtsfrage. Denn Weihnachten und Advent ist heutzutage völlig unchristlich aufgeladen. Wir sehen das in manchen Extremen. In der englischsprachigen Welt hat sich immer mehr eingebürgert, dass man nicht mehr sagt Merry Christmas, sondern Merry Xmas. Also eine Veränderung dieses Wortes, wo Christus nicht mehr drin vorkommt. Wo es auch bewusst darum geht, man will nicht die religiösen Gefühle anderer verletzen. Und da müssen wir schon sagen, auch wenn es nur so eine floskelhafte Form ist, Merry Xmas, da passt was nicht. Da passt irgendwie was nicht. Wir sehen das in der ganzen Auseinandersetzung. Wie ist die Adventszeit gefüllt? Adventszeit soll ja die Vorfreude sein. Die Vorfreude auf den Erinnerungstag. Christus ist geboren. Und ganz schnell füllt sich das, egal wie wir geistlich oder ungeistlich stehen, mit ganz vielen anderen Dingen. Weihnachtsstress, der Klassiker. Wie machen wir alle Familienmitglieder und alle Freunde und Bekannten irgendwie glücklich? Wie machen wir unseren Arbeitgeber glücklich? Gehen wir auf diese Weihnachtsfeier oder sagen, nein, da wird eh nur dummes Zeug gemacht, zu viel getrunken und komisch miteinander umgegangen. Ich gehe da nicht hin, ich gehe da doch hin. Die Auseinandersetzung damit, was kriegen die Kinder oder was kriegen sie nicht? Und wonach betteln sie aber, ich will unbedingt das zu Weihnachten haben. Und wir sehen, tausend andere Themen füllen auf einmal unsere Adventszeit und verklären den Blick. Wir wollen uns heute in der Predigt mit dem Christkind auseinandersetzen. Das Christkind, eine von zwei zentralen Figuren, mit denen wir zu tun haben, wenn wir wahrscheinlich in der Schule sind. Darf man die Kinder fragen, wer hat von euch schon mal in der Schule oder im Kindergarten was gehört vom Christkind und vom Weihnachtsmann? Nur gehört davon. Völlig unbetroffen. Das ist ja der Wahnsinn. Ihr seid alle hier auf Bielefelder Bekenntnisschulen. Das war jetzt der Werbeblock. Genau wie abgesprochen, Kinder, hervorragend. Ganz praktisch wird es kaum eine Schule geben, vielleicht außer unsere Bekenntnisschulen hier. Erst recht kein Kindergarten und kaum ein adventliches Fernsehprogramm, wo nicht eine dieser beiden Gestalten auftaucht. Ich habe hier ein Bild von einer Karte mitgebracht, einer Weihnachtskarte. Leider hat mein Drucker versagt. Ich lasse das hier nachher nochmal stehen. Ein Klassiker. Eine verschneite Winterlandschaft. Es ist Nacht oder später Abend. Und ein Mann im roten Rock und so eine engelhafte Kindergestalt im weißen Nachthemd, blondem Haar, schleichen von einem Haus davon. Hätten wir jetzt nicht so einen kulturellen Hintergrund, würden wir sagen, ganz schräge Einbrecher. Tatsächlich, wenn wir Weihnachtsdekoration einkaufen, wenn wir auf den Weihnachtsmarkt gehen, wie wir das nachher auch machen wollen mit einigen, begegnen uns diese beiden Figuren immer, immer wieder. Wobei der Weihnachtsmann ja eine relativ junge Erscheinung ist. Also der Weihnachtsmann ist eine ziemlich neue Erfindung. Das Christkind ist bei uns kulturell voll verwurzelt. Und dieses Christkind wollen wir uns heute anschauen. Das Christkind im Faktencheck. Ihr kennt ja sicher die berühmte Stelle in der Bibel, wo es um das Christkind geht. Genau, die gibt es nicht. Absolut richtig. Wir wollen uns anhand einer Stelle, wo Christus sehr deutlich macht, wer er ist, was er macht, und zwar Johannes 14, wollen wir uns im Kontrast dazu das Christkind betrachten. Und auch wenn wir keine Kinder selber sind, sind wir immer in der Auseinandersetzung damit, spätestens mit den Kindern anderer Menschen aus unserem Umfeld, denen beigebracht wird, die Weihnachtsgeschenke bringt der Weihnachtsmann und oder das Christkind. Und auch wenn wir vorsichtig sein sollten, die Illusionen, die andere Eltern zusammen erfinden, also einfach von außen zu zerstören, spätestens wenn wir gefragt werden, müssen wir irgendwie Position dazu beziehen. Und vor allem gegenüber den Eltern auch Position beziehen und sagen, ich möchte euch gern erklären, warum ich das nicht mitmachen kann. Warum ich nicht Kindern solche Geschichten erzählen möchte. Und der wichtigste Grund ist, wir sollen als Erwachsene, als Eltern glaubwürdig sein gegenüber unseren Kindern. Liebe Jungs, liebe Mädchen, wir wollen euch die Wahrheit erzählen. Man kann mal ein Märchen erzählen, solange man sagt, ja, das ist ein Märchen. Und ansonsten wollen wir, dass ihr die Wahrheit von uns erfahrt, so gut wir sie wissen. Und das wollen wir heute auch machen. Also, das Christkind im Faktencheck. Ich lese dazu unseren Predigttext. Und dann schauen wir uns in zwei, vier, sechs, in sieben Schritten, vollkommen sozusagen, in sieben Schritten an Christkind oder Christus. Johannes 14 ab Vers 1, wie ihr es auf dem Gottesdienstzettel auch findet. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich, sagte Jesus. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch gewesen und du hast mich doch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Herr Jesus, vielen Dank für dein Wort und auch für diesen Text. Und bitte hilf, dass wir jetzt Durchblick bekommen, dass wir dich besser erkennen, dass du immer deutlicher wirst und dass wir diese Gestalt des Christkindes immer weiter wegschieben können. Dass wir auch erkennen, wie groß der Unterschied zwischen euch beiden ist. Herr, danke, dass du die Wahrheit bist und uns sagst. Amen. Also, auf zum Faktencheck. Was verspricht uns wer? Das ist die erste Frage. Was verspricht uns wer? Schauen wir zuerst auf das Christkind. Wir wollen immer zuerst das Christkind betrachten. Das ist so kulturdominant, ist immer so im Mittelpunkt. Dann darf das jetzt auch zuerst ran. Was verspricht uns das Christkind? Einen besinnlichen Abend. Das war es ungefähr auch. Die ganze Kulturgeschichte rings um das Christkind geht darum, ihr habt dann am 24.12. oder manchen Orten halt dann am 25.12. Einen besinnlichen Abend oder einen besinnlichen Morgen. Es ist so knusprige Stimmung, ne? So mit Kerzenschein und es ist schön warm und draußen ist es schön kalt und alle sind beisammen und es gibt gutes Essen. Also alles erstmal Dinge, die nicht verwerflich sind. Dabei liefert uns das Christkind das nicht. Es ist sozusagen der angebliche Hauptgast bei diesem Event. Und das Christkind steht somit für ja einen Abend im Kreise lieber Menschen. Das ist das Ideal. Die Realität sieht dann manchmal anders aus. Manchmal zwischen Stress und Chaos und allem anderen. Aber so sollte es doch sein. Das ist doch das Klischee. Und das war's. Mehr nicht. Das Christkind kommt angeblich. Und dann ist dieser tolle besinnliche Abend als Bühne. Was verspricht uns Christus? Also Christkind, Christus, was verspricht er uns? Und da sagt er uns hier in diesem Text, und ganz kurz, dass wir diesen Text einordnen können, das sind die letzten Reden Jesu, bevor er verhaftet wird. Das letzte Passamal, die Fußwaschung war, und jetzt lehrt Jesus seine Leute nochmal intensiv. Er sagt ihnen noch ganz viele wichtige Sachen. Sagen, bevor er diesen harten Weg nach Golgatha geht, nochmal die letzten wichtigen Informationen. Und wir wissen, gerade die letzten Informationen sind oft die wichtigsten. Wo Jesus in sehr kurzer Zeit jetzt hier mehrere Reden oder mehrere Themen behandelt, sagt, merkt euch das ganz gut, das ist jetzt wichtig. Und er macht jetzt deutlich, ich bleibe jetzt nicht mehr lange hier, ich bin bald menschlich gesehen weg. Ich bin weg, nur dass ihr es jetzt schon wisst, erschreckt nicht. Ich sage euch das jetzt schon vorher. Bald bin ich weg und er sagt hier, ich bin bei meinem Vater. Das kommt jetzt bald. Und er spricht dann auch davon, dass er einen Tröster schickt, dass der Heilige Geist kommt, der bei ihnen ist. Also, dass Gott weiterhin bei ihnen ist, in einer anderen Form. Und was verspricht er hier seinen Leuten, die, die zu ihm gehören? Da sind es jetzt die Jünger. Und ja, das dürfen wir auch ganz klar auf uns beziehen. Er sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Er macht klar, ihr habt zukünftig ein Zuhause im Himmel. Es gibt einen Platz im Himmel für euch. Und im Himmel nicht da, wo die Wolken sind. Also zurück zur falschen Kulturtradition, die wir hier haben, da wo der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten rumfliegt. Nein, nicht der Himmel, sondern wirklich der Himmel. Bei Gott direkt. In seiner direkten Gegenwart. Da ist eine Wohnung für euch. Ich bereite die jetzt vor. Da gehe ich hin. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Damit auch ihr seid, wo ich bin. Also Jesus sagt, ich gehe zurück zu meinem Vater und bereite alles vor, dass ihr auch kommen könnt. Und dann habt ihr dann zu Hause. Beim Vater und beim Sohn seid ihr jetzt zu Hause, wenn ich euch abhole. Und wir sehen jetzt schon, was für ein krasser Kontrast. Also dieses Christkind hat außer dem Namen überhaupt nichts mit Christus gemein. Das, was das Christkind verheißt, in Anführungszeichen. Das ist so ganz kurz befristet. Es gibt keine Garantie darauf, dass dieser Abend besinnlich wird und nett wird. Wir hoffen das immer. Aber manchmal läuft es halt auch anders. Es gibt keine Garantie. Und wir können das beim Christkind auch nicht einfordern und sagen, ey, du hast aber, nee, funktioniert nicht. Und Christus gibt uns die Garantie, wenn du zu mir gehörst. Wenn du sagen kannst, Jesus, du bist mein Herr, du bist mein König, ich gehöre dir. Das ist gemeint. Dann kommst du irgendwann nach Hause. Und dieses Zuhause ist direkt bei Gott. Jetzt ist Gott bei dir. Und Gott ist immer ansprechbar durchs Gebet, auch jetzt schon. Sagt er an anderer Stelle. Aber macht klar, es ist ein richtiges Zuhause. Das ist dann dein Endziel, deine Endstation. Krasser Unterschied. Und Jesus macht auch in seinen weiteren Reden in Johannes 15 nochmal klar, es kann hier auf Erden ziemlich ungemütlich für euch werden, bei Zeiten. Es ist der Normalfall, wenn ihr zu mir gehört, dass ihr gehasst werdet. Dass ihr Ärger kriegt, weil ihr zu mir gehört. Dass ihr gehasst werdet, weil ihr zu mir gehört. Das sagt er auch. Also Jesus sagt, dieses materielle, kurzfristige, das kann unbequem sein. Das ist sogar ziemlich wahrscheinlich, wenn ihr Christen seid, dass solche Zeiten mal kommen. Klammer auf, wie beeindruckend, dass wir momentan in Frieden und Wohlstand und Religionsfreiheit weitestgehend leben können. Das ist nicht der Normalfall. Geschichtliche Sondersituation. Der Normalfall ist hier auf Erden unbequem, anstrengend. Das gehört mit dazu. Aber dann kommt ihr nach Hause. Und dann ist es nicht ein besinnlicher Abend am Kaminfeuer, dann ist es in Gottes Herrlichkeit zu sein. Für immer. Nicht ein Jahr, nicht 100 Jahre, nicht 1000 Jahre, sondern ewig. Und das ist garantiert. Also krasser Unterschied, was die beiden verheißen bzw. versprechen. Ganz krasser Unterschied. Im besten Fall ein paar Stunden Gemütlichkeit oder eine Ewigkeit in Gottes Herrlichkeit. Boah. Und hier können wir eigentlich schon aufhören und sagen, okay, also der Vergleich reicht eigentlich schon hier. Aber wir wollen weitergehen. Wie wichtig ist wer? Wir können sagen, das Christkind, das sollten wir kennen. Also wir sollten diese Märchen, diese Kulturmärchen vom Christkind, die sollten wir kennen. Warum? Naja, weil wir halt hier in Deutschland leben, im Jahr 2017. Und das ist Kulturgut. Das ist gut, das zu wissen. Und auch mal 2 Minuten vielleicht sich wenigstens im Internet oder vor einem Lexikon damit zu beschäftigen, wo kommt das eigentlich her? Wie ist denn das entstanden? Damit wir mit unseren Zeitgenossen vernünftig sprechen können. Sagen, ja, ist okay, ist deine Sache, wenn du es machen möchtest, aber weißt du überhaupt, was steht so dahinter? Was soll das überhaupt? Was ist das Ziel dahinter? Also, das Christkind ist Kulturgut. Es ist wichtig, dass wir das kennen. Ja. Und jetzt aber der krasse Kontrast. Christus ist der Mittler zum Vater. Christus ist der Mittler zum Vater. Und damit nehmen wir gleich einen zweiten Punkt mit rein. Der Unterschied ist, das Christkind als Kulturgut ist inklusiv. Wir kennen ja Inklusion, großer Trend an den Schulen, wo man alle spezielle Förderung einfach über Bord kippt, alle Kinder zusammensteckt und sagt, es kommt das Beste bei raus. So ähnlich ist es mit dem Christkind auch. Ich kann zu einer überzeugten Moslemfamilie gehören und kann was mit dem Christkind anfangen. Das ist letztlich kein Problem, weil das Christkind überhaupt gar nicht christlich ist. Ich kann überzeugter Atheist sein und meinen Kindern etwas vom Christkind erzählen. Das ist kein Problem. Das ist nicht irgendwie inhaltlich schizophren. Ist gar kein Problem. Kann ich machen. Also inklusiv. Kein Problem. Christkind und. Christkind plus Osterhase. Christkind plus Spaghetti-Monster. Christkind plus Peter Pan. Christkind plus Mickey Mouse. Ist völlig egal. Ist alles das Gleiche. Kein Problem. Das Christkind wird kein Problem damit haben. Und Christus, der Mittler zum Vater, also der Mittler zu Gott, der ist exklusiv. Exklusiv. Das ist genau der Unterschied. Und wo sagt er das? Er sagt, ich bin, Vers 5, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, habe eben gesungen. Das ist exklusiv. Ich bin nicht ein Weg, ich bin nicht eine Wahrheit, so wie es in der Postmoderne heute ist. Deine Wahrheit, meine Wahrheit, jeder hat so seine Wahrheit. Nein, Jesus sagt, in diesem Punkt gibt es so etwas nicht. Da gibt es die Wahrheit und die Lüge, den Weg und den Irrweg, das Leben und den Tod. Und er macht ganz klar, er ist exklusiv der Weg zu Gott. Der eine Weg, die eine Wahrheit für das eine Leben. Und nochmal, das Christkind, völlig offen für alles, das hat keine Probleme mit allen anderen. Christus sagt, ja, Jesus und funktioniert nicht. Haben wir uns beim Malachitag intensiv mit auseinandergesetzt. Jesus und bedeutet, Jesus ist nicht mehr da. Ich meine, Jesus und Allah funktioniert nicht. Wir sind nicht der Jesus der Bibel. Jesus und die Vergötzung von irgendwelchen Fantasiegestalten funktioniert nicht. Oder wie Olaf Latzel das vor einiger Zeit gesagt hat, Jesus und deine Buddha-Figur da im Regal, wenn du glaubst, dass sie dir irgendetwas bringt, das funktioniert nicht. Das geht nicht gleichzeitig. Das ist exklusiv. Jesus sagt, wenn du zu mir gehörst, dann musst du all deine Fantasiegötzen über Bord schmeißen. Christus sagt, ich bin nicht Kulturgut. Ja, es hängt auch Kulturgut damit zusammen, das ist wahr. Das sogenannte christliche Abendland und alles, was damit zusammenhängt. Das sollen wir nicht geringschätzen. Aber er sagt, ich bin nicht Kulturgut. Mich kann man nicht einfach patchworkmäßig zusammenkippen. Das geht nicht. Deshalb sehen wir auch, das Christkind ist für kaum jemand Anstoß. Wenn wir vielleicht die jährlichen Diskussionen über Christkindlmärkte oder Lichterfestmärkte mal außen vor lassen, die inzwischen obligatorisch geworden sind, das Christkind stört keinen, ist ja kein Problem. Das SWR zeigte in einer Schlagersendung vor wenigen Tagen eine Dame, die zur eindeutig türkischer Musik ein Medley verschiedener Advents- und Weihnachtslieder sang. Natürlich keine wirklich christlichen, sondern nur kulturelle, wo es um Christkind und Weihnachtsmann und Schlittenfahrten im Wald geht. Und das brachte sie alles zu ihrem orientalischen Bauchtanzgesang. Die Leute auf dem Weihnachtsmarkt, wo diese Sendung gedreht wurde, fanden es super, fanden es klasse. Ja, ist kein Problem. Das ist kein Problem. Stimmt. Weil es da einfach nur ein bisschen um Multikulti geht. Aber Jesus sagt, stopp, das bin nicht ich. Ein Kultur-Jesus ist ein Fantasie-Jesus. Und an Jesus stören sich die Menschen. An ihm scheidet es sich, da scheiden sich die Geister. Jesus sagt sogar von sich selber, da scheiden sich manchmal sogar ganze Familien dran. Die einen gehören zu ihm und die anderen lehnen ihn ab. Das ist Normalität. Wir können froh sein, wenn es anders ist, wenn wir sagen, Mensch, unsere ganze Familie gehört dem Herrn. Toll. Aber oft ist es halt nicht so. Und wir sehen das auch jährlich an den adventlichen Sonderausgaben der großen Nachrichtenblätter. Der Klassiker immer der Spiegel bringt pro Adventssaison mindestens einen blasphemischen Titel. Wenn ihr gestern am Kiosk wart, habt ihr es gesehen, wo Maria und Josef so in einem klassischen Bild auf das Jesuskind blicken und das Jesuskind liegt in einem Amazon-Paket. Und dann sind da entsprechende Sprechblasen, wo er sagt, das habe ich nicht bestellt, kann ich das zurückgeben. Also ganz krass Blasphemie. Und das erleben wir jedes Jahr, dass der Spiegel ein Sonderheft hat, der wahre Jesus, der natürlich nicht der biblische Jesus ist für sie. Oder der Bibelcode oder die geheimen Evangelien oder. An Christus stoßen sich die Menschen, an diesem Kulturgut kaum einer. Wollen wir zu unserem vierten Punkt kommen. Seine Stellung. Wer hat welche Stellung? Das Christkind? Das Christkind ist der Legende nach der Gehilfe vom Weihnachtsmann. Was bedeutet das? Also das Christkind ist eine Fantasiefigur, der Helfer von einer anderen Fantasiefigur ist. Während man beim Christkind noch so einen ganz letzten Hauch christlich verbogener Tradition irgendwo erkennen kann, wissen wir, ist der Weihnachtsmann eine Coca-Cola verhohne Piepelung vom Nikolaus. Also, absolut lächerlich. Absolut lächerlich. Während der Weihnachtsmann so mehr der strenge Herr ist, der fragt, warst du auch artig? Ist das Christkind halt eher goldgelockt und fröhlich und bringt die Geschenke und besänftigt den Weihnachtsmann. Lest mal entsprechende Kinderbücher, dann werdet ihr genau auf sowas stoßen. Und Christus? Christus spricht hier in diesem Text, wer er ist. Er sagt seinen Leuten, die fragen, wir wissen nicht, wohin du gehst. Woher sollen wir den Weg kennen? Und Philippo sagt, zeig uns doch den Vater, wenn du zum Vater gehst. Mach uns das klar, wir kapieren es nicht. Und dann spricht er zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Also du hast mich die ganze Zeit vor Augen, du hast aber nicht wirklich kapiert, wer ich bin. Das ist übrigens eine klassische Situation, wenn wir in einer christlichen Familie aufwachsen. Dann kann es sein, dass wir jede Woche mehrfach Jesus vor Augen gestellt bekommen. Etwas von Jesus erzählt bekommen, vorgelesen, erklärt. Und wir erkennen ihn halt nicht. Das ist der Normalfall. Und dann nach 10 Jahren, nach 20 Jahren, nach 30 Jahren, auf einmal macht uns Gott die Augen auf. Und so, oh, jetzt erst erkenne ich ihn. Und so ist das hier auch gerade. Wir haben ihn auch menschlich vor Augen, er ist bei ihnen und sie erkennen aber nicht wirklich, wer er ist. Sie haben einen ganz beschränkten Blick, so wie wir auch einen beschränkten Blick hatten. Wie oft haben wir vor unserer Bekehrung, vor unserer echten Bekehrung von Jesus gehört? 100 Mal, 1000 Mal, ich weiß es nicht. Aber wir haben es nicht kapiert. Nicht gesagt, Moment, das ist Gott. Jesus ist Gott. Und er beugt sich herunter und macht die Arme auf und sagt, komm. Das haben wir nicht kapiert, wirklich. Und so ist es hier auch. Und er sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Das heißt, ich bin völlig eins mit dem Vater. Jesus sagt, ich bin völlig eins mit Gott. Das, was ich sage, das denke ich mir nicht selber aus, sondern das sagt mir der Vater im Himmel. Ich gebe im Prinzip nur weiter. Und das, was ich hier tue, auch die Zeichen und Wunder, dass ich Kranke heile, Tote auferwecke, all diese Sachen, Essen vermehre, Wein zu Wasser, all das, was ich hier tue, das tut letztlich der Vater. So sind wir eins. Zwischen mich und dem Vater geht kein Blatt Papier. Übrigens ein ganz starkes Bild auch, was der Herr uns hier gibt für Väter und Söhne. Die einzig nicht gestörte Vater-Sohn-Beziehung der Welt ist das hier. Wenn wir nicht erreichen, aber starke Messlatte. Das bedeutet, Christus ist eins mit dem Vater, Christus ist Gott. Und was bedeutet das? Wir erinnern uns nochmal an den Lesungstext und an den Predigttext von letzter Woche. Christus ist Gott. Er ist das Ebenbild Gottes, also er ist deckungsgleich, so ist das hier gemeint. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung, also derjenige, der schon ewig da war. Also Kolosser 1, 15 bis 23. Alle Schöpfung ist passiert durch ihn, er ist der Schöpfer, ist für ihn geschaffen. Das heißt, alles, was Gott gemacht hat, ist mit der Zielrichtung Christus. Die Berge, die Seen, die Meere, die Pflanzen, die Menschen, alles auf ihn hin. Und er ist derjenige, der alles zusammenhält. Das heißt, wenn Christus seinen Finger auch nur eine Sekunde von dieser Welt wegnehmen würde, hätte hier nichts mehr Bestand. Warum stürzen hier nicht überall die Meteoriten auf unserem Planeten, zerstören hier das ganze Leben? Warum ist die Sonne noch nicht erloschen? Warum gilt die Schwerkraft eigentlich noch? Wir fliegen alle davon. Warum sind wir nicht schon längst tot umgefallen? Weil Christus alles zusammenhält noch. Er hält die Ordnung aufrecht. Bis ans Ende dieser Weltzeit. Da haben wir die Garantie für. Und er ist der Kopf der Gemeinde. Also da, wo echte Gemeinde Christi ist, da ist er der oberste Leiter. Da ist er der Oberhirte, der Oberpastor, ist immer er. Und wo er das nicht ist, das ist eine Gemeinde nur totes Fleisch. Das haben wir an anderer Stelle schon mal betrachtet. Aber wo es lebendige Gemeinde gibt, da ist er der König, der Chef, derjenige, der sagt, wo es lang geht, was wichtig ist und was unwichtig ist. Und er ist derjenige, das sagt dieser Kolossertext auch nochmal so deutlich, er ist derjenige, der es möglich macht, dass wir mit Gott versöhnt werden. Wir von Natur aus alle Gotteshasser, alle. Keiner besser als der andere. Und wir können versöhnt werden, dass wir Frieden haben mit Gott, das ist möglich. Und wenn wir Frieden haben und zu seiner Gemeinde hinzugefügt werden, dann reinigt er uns. Dann verändert er uns. Also, wow, was für ein Unterschied. Diese Fantasiefigur des Christkinds, der besänftigende, softe Helfershelfer vom Weihnachtsmann, der wiederum auch nur eine Erfindung ist. Und dann Christus, Gott. Er hat alles gemacht, er hält alles zusammen. Er war der Erste, er ist der Letzte. Er macht, dass wir Frieden mit Gott haben können. Krasser Unterschied. Und jetzt können wir wieder sagen, jetzt können wir eigentlich auch aufhören. Ne? Noch zugespitzter geht es ja nicht. Aber wir haben noch Text vor uns und da fällt uns auch noch einiges auf, an Kontrast zwischen den beiden. Lasst uns auf die letzten beiden Punkte und dann auf das Fazit nochmal schauen. Wer macht was? Wer macht was? Was macht das Christkind? Also zumindest dem Mythos nach, der Legende nach. Was macht das Christkind? Wir haben es eben auf der Karte gesehen. Das Christkind ist sowas wie ein legalisierter, professioneller Einbrecher zusammen mit dem Weihnachtsmann. Es schleicht sich nachts ungefragt in fremde Häuser ein und anstatt dort etwas zu klauen, hinterlässt es etwas, nämlich Geschenke. Also angeblich legt es Geschenke in unser Haus. Das klingt ja erstmal ganz nett. Denk, niemand hat bisher von uns eine Rechnung vom Christkind bekommen. Also wenn es das dann wirklich machen würde, müsste man sagen, Mensch, Christkind, nett von dir. Allerdings würde ich sagen, wenn wir uns als Eltern darauf verlassen, haben wir Heiligabend ein paar enttäuschte Kindergesichter vor uns. Also es ist kein Verlass drauf, aber angeblich bringt es uns Geschenke. Was macht Christus? Oh, wir haben eben ganz viel schon gehört, aber wir wollen einen weiteren Aspekt uns hier anschauen aus dem Predigttext. Er sagt in Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, und mit Glauben meint er hier nicht wie, oh, du glaubst ja auch an den Weihnachtsmann, an den Osterhasen, kannst du auch an Jesus glauben. Das meint er nicht. Sondern wenn du mir vertraust, wenn du sagst, ja, ich setze meine einzige Karte auf Jesus, wo es um Leben oder Tod geht, setze ich auf Jesus. Das meint er mit Glauben. Also, wer an mich glaubt, wer sagen kann, Jesus ist mein Herr, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Hui. Und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Wow. Christus gebraucht uns, um Wunder zu tun. Ja, das tut er. Er gebraucht gerettete Sünder, also von Natur aus absolut fehlerhafte Menschen, um Wunder zu wirken. Dann müssen wir uns dringend nochmal damit auseinandersetzen, wovon ist hier die Rede? Denn wenn wir mal das Neue Testament wirklich auch chronologisch studieren, werden wir feststellen, dass gar nicht lange nach Golgatha die Zeichen und Wunder auch rings um die Apostel aufgehört haben. Wir finden in späteren Briefen gar nichts mehr davon. Nur die Warnung vor Zeichen und Wunder von ihr Lehrern und vom Antichristen. Also nicht positiv belegt. Wovon spricht er denn hier? Meint er denn nur seine Jünger? Nein, er meint auch uns. Was sind denn größere Werke und was sind größere Wunder als das, was er auf Erden getan hat? Christus gebraucht uns, wenn wir zu ihm gehören, um Tote lebendig zu machen. Er gebraucht uns, um Tote lebendig zu machen. Wie das? Er vertraut uns sein Wort an und sagt, gebt es weiter, das, was wir nachher auch machen wollen, wenn wir die Predigt-CDs weitergeben und einladen, gebt das weiter, sagt es weiter, erklärt es den Menschen, was es bedeutet, mein Wort, mein Evangelium. Und dann macht er uns klar, zum Beispiel Römer 10, Vers 17, der Klassiker, daraus kann Glaube entstehen. Das ist das Medium, was ich gebrauche, die Predigt, die Verkündigung, die Erklärung der Bibel, dass tote Menschen, totes Fleisch lebendig wird. Dass da geistliches Leben entsteht. Das, was wir eben behandelt haben, dass Menschen, die haben schon 100-mal was von Jesus gehört, im Radio, im Fernsehen, im Religionsunterricht, vielleicht in der Kirche oder auch in einer Gemeinde. Aber Gott gebraucht sein Wort und die Weitergabe seines Wortes durch uns, dass Menschen auf einmal sagen, wow, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt hat es nicht nur hier Klick gemacht, sondern es hat hier im Herzen Klick gemacht. Das nennt sich Bekehrung. Jetzt habe ich verstanden, wer er ist und wer ich bin. In der Bibelstunde haben wir uns angeschaut, das Bekehrungserlebnis des Simon Petrus. Und der checkt auf einmal, ich sitze mit Gott in einem Boot. Das kann doch nicht sein. Gott ist heilig und rein, ich bin ein Sünder. Wir können doch nicht in einem Boot sitzen. Und das macht Christus mit uns. Er vertraut uns sein Wort an, wo er sagt, das Wort ist er selber, das Wort war Gott. Und Offenbarung 19, Christus selbst wird das Wort Gottes genannt, das vertraut er uns an und sagt, gebt es weiter und dadurch werden Menschen verändert. Die, die tot sind, die natürlich sind, so wie jeder Mensch von Geburt an ist, die werden lebendig werden. Nicht magisch, so unter dem Motto, schließ die Tür ab, predige, sorg dafür, dass sie nicht rauskommen können und dann bekehren die sich. So funktioniert es nicht. Er entscheidet das noch souverän, aber er gebraucht uns, um viel größere Wunder zu tun. Viel größer als Wasser zu Wein. Oh, das ist eine super große Show. Wasser zu Wein ist klasse. Oder Essen vermehren. Das ist beeindruckend. Aber wir sehen, auch das haben wir neulich in der Bibelstunde behandelt, auch bei Jesus war es so, solange er äußerliche Zeichen und Wunder getan hat, hatte er einen riesen Fanclub. Und als es dann um Inhalt ging, um die Wahrheit, sind ganz viele weggerannt. Oh, das ist aber anstößig. Nee, das geht uns jetzt aber zu weit. Und sie gehen weg. Und nur die, die wirklich verändert und vorbereitet wurden von Gott, die bleiben da. Also nochmal, wer macht was? Christkind, angeblich nicht besonders zuverlässig, bricht nachts bei uns ein oder abends, während wir in der Kirche sitzen und drapiert dann Geschenke? Unzuverlässig? Aber Christus gebraucht uns, gerettete Sünder, um echte Wunder zu tun. Und ihr Lieben, oft erleben wir dieses Wunder nicht live. Oft erfahren wir von solchen Wundern in der Ewigkeit erst. Oder vielleicht Jahre später oder Jahrzehnte später. Dass wir Gespräche hatten, dass wir Traktate weitergegeben haben oder CDs oder irgendwas. Oder Leute mit in Gottesdienst genommen haben. Und wir denken, es passiert überhaupt gar nichts. Schade. Ich möchte doch so gerne, aber es passiert gar nichts. Und dann Jahre später erst erfahren wir, oh doch, es braucht ja noch 10 Jahre oder 20 Jahre. Wir, vieles werden wir erst in der Ewigkeit erleben. Wenn wir gleich auf dem Weihnachtsmarkt sind und diese Predigt-CDs verteilen. Wir verteilen 100 CDs und nächsten Sonntag sitzen hier vielleicht nur 5 Leute oder 3 oder einer. Dann wissen wir aber nicht, was die anderen 99 CDs bewirkt haben. Vielleicht nicht die Einladung in unsere Gemeinde, aber das ist auch nicht das Entscheidende. Sondern vielleicht hört jemand genau das, was er erst Jahre später wirklich kapieren kann, weil Gott den Schlüssel umdreht und sagt, wow, jetzt habe ich es erkannt. Ich muss nochmal diese CD raussuchen, ich habe das nochmal gehört. Und dann macht es Klick. Also, diese Wunder sehen wir nicht immer direkt, die auch durch unseren Dienst mit bewirkt werden. Und das ist auch ganz gut. Das hält uns demütig, das schützt uns vor Größenwahn. Und das Schöne ist, wir erfahren es ja über kurz oder lang. Manchmal erfahren wir das halt auch schon vorher und Gott ermutigt uns dadurch. Guck mal, du hast vielleicht nicht die großen Worte oder du warst total unsicher, du hattest voll Schiss, das so weiterzusagen oder weiterzugeben. Aber guck, jemand ist vom Höllenkandidaten zum Himmelsbürger geworden, durch Gottes Wirken, aber er hat dich mitgebraucht da drin. Sei froh darüber, sei dankbar dafür. Also, wer macht was? Auch hier krasser Unterschied. Und jetzt wollen wir uns noch anschauen, als letzten Punkt vor dem Fazit, was machen diese beiden mit unseren Wünschen? Auch hier ein ganz krasser Kontrast, ganz krasser Unterschied. Das Christkind, angeblich, erfüllt manche unserer materiellen Wünsche. Also, ne, wir wünschen uns das ferngesteuerte Auto. Und wenn es gut läuft, liegt das Weihnachten unterm Tannenbaum oder auf dem Geschenketisch. Wir wünschen uns dringend eine neue Krawatte und neue Socken. Und wenn wir als Ehemänner echt Glück haben, dann liegt das unterm Weihnachtsbaum. Es erfüllt nicht alle materiellen Wünsche. Also ein Koffer voller Geld hat noch nie funktioniert. Dickes Bankkonto, Goldbarren, das gibt's normalerweise nicht vom Christkind. Und wie gesagt, insgesamt ist es ziemlich unzuverlässig. Und Christus macht aber etwas ganz anderes. Das sagt er hier in den letzten beiden Versen, die übrigens sehr arg missbraucht wurden von so manch schrägen christlichen Bewegungen. Er sagt, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Also er sagt es gleich zweimal. Das hat, das wird missbraucht von bestimmten Kreisen, die sagen, solange ich Jesus dazu sage und es ganz fest ernst meine, dann wird er das tun. Das ist aber nicht Christus, von dem ich dann rede, das ist der Flaschengeist aus 1001 Nacht, aus einem Märchen. Da sind wir wieder bei dem Märchen. Na, wo ich so eine alte Lampe reibe oder eine Flasche reibe und dann kommt so eine Geistergestalt und sagt, du hast Wünsche frei. Aber so ist nicht Christus. Weil so ein Flaschengeist ist nur ein Lakai. Der ist ein Sklave. Christus ist anders. Christus verändert unsere Wünsche. Was er hier nämlich sagt, ist, wenn ihr in meinem Namen bitten werdet, heißt nicht, sag einfach Jesus dazu. Das erleben wir bei vielen. Hauptsache, ich sag Jesus dazu. Hauptsache, in dem Lied kommt Jesus vor oder so. Nein. Er sagt an anderer Stelle, viele werden zu mir sagen, Herr, Herr. Was wird er sagen? Ich kenne euch nicht, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt zwar ganz oft Jesus gesagt, aber ihr gehört überhaupt gar nicht zu mir. Was heißt das, in seinem Namen etwas bitten? Der Name ist nicht etwas Magisches, sondern der Name bedeutet in seinem Sinne. Also der Name und Person sind hier eins. Wenn ihr bitten werdet, in meinem Sinne, wenn ihr völlig von meinem Geist erfüllt werdet, dann werde ich das auch tun. Sagt halt nicht, ich bin etwas Magisches und wenn ihr jetzt das richtige Ritual sagt und das Zauberwort sagt, dann kriegt ihr eure Wünsche erfüllt. So geht das nicht. Ihr werdet von mir und vom Heiligen Geist immer weiter verändert, dass eure Wünsche nicht mehr wie normal eigenwillig sind, auf euch bezogen, ich, sondern dass sie in Jesu Sinne sind. Das, was ihn ehrt, das, was sein Wille ist, wird immer mehr mein Wille. Eigentlich verläuft es so. Jesu Wille und mein Wille, die kreuzen sich nicht. Das ist das Normalprogramm. Aber in der Heiligung, wo Gott in uns wirkt, ist es so. Und wir kommen immer näher auf sein Gleis. Immer, immer weiter. Und unsere selbstverliebten Wünsche nehmen hoffentlich immer mehr ab. Dass wir kapieren, der Wunsch, dass meine Mutter, meine Schwester, mein Arbeitskollege, mein Schulfreund ein Himmelsbürger wird, ist ein viel besserer Wunsch als ein Koffer voller Geld oder ein Goldbarren. Ist ein viel besserer Wunsch. Der Wunsch, dass ich auch mit meiner Krankheit, die ich habe, mit meiner schlimmen und ernsthaften Krankheit, ein gutes Zeugnis sein kann, ist ein geistlich viel besserer Wunsch, als dass ich heute geheilt werde. Okay? Herr, du weißt, ich wünsche mir zwar, dass ich das wirklich loswerde, dass ich morgen sagen kann, Halleluja, preis den Herrn, ich bin geheilt. Das wäre toll, aber es ist nicht das Wichtigste. Bitte hilf, dass ich dir gut diene, auch mit dieser Krankheit. Du wirst wissen, wie lange ich damit umgehen muss. Du wirst mir die Kraft geben, damit umzugehen. Sehen wir, Jesus verändert diese Wünsche. Wir wünschen uns vorher vielleicht wieder das übliche Menschenproblem, unsere kleine heile Welt, unsere kleine Spießerwelt, weil es schön geordnet ist, mit dem richtigen Klinkern, den richtigen Fliesen und dem richtigen Auto und dem richtigen Hausputz und so. Und umso geistlicher wir werden, umso mehr wir geistlich wachsen, wir sagen, ja, das ist alles nett, das darf man auch alles haben, das kann man auch alles genießen. Aber das darf nie Priorität haben. Es ist schön, wenn es zu Hause gemütlich ist und wenn alles so läuft, das ist toll. Aber das ist uns nicht verheißen und das ist auch nicht wichtig. Und wenn morgen die ganze Bude zusammenfällt, dann werden wir zwar trauern, aber geistig betrachtet werden wir sagen, okay, Herr, wow, danke, dass du mir die Verantwortung weggenommen hast. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Christus verändert unsere Wünsche. Das Christkind behauptet, es erfüllt unsere materiellen Wünsche, die manchmal nach 2 Wochen schon gar nicht mehr aktuell sind oder wenn wir es überhaupt haben. Stellen fest, das fernsteuerbare Auto ist total blöde, weil das fährt nur total lahm. Und Batterien sind mal gleich leer. Dann werden wir merken, okay, das sah so cool aus in der Verpackung, aber das macht mich nicht mal den Abend über glücklich. Aber wenn wir sehen dürfen, ich selber werde immer mehr verändert und bin nicht mehr so ein selbstsüchtiges Ekel, wie ich eigentlich bin von mir aus, sondern werde verwandelt in die Gestalt Christi immer mehr. Wow, das nimmt mir niemand mehr. Niemand. Das Auto ist vielleicht Heiligabend schon kaputt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht läuft er gut. Aber spätestens nächstes Jahr lockt das keinem hinterm Busch hervor. Aber das hat Ewigkeitswert, was Christus an mir verändert. Wir kommen zum Fazit. Das Christkind ist ein Lügner. Das Christkind ist ein alter Lügner. Es verspricht uns oberflächliche Sachen, die keine besonders lange Haltbarkeit haben, die schnell weg sind, und es garantiert überhaupt gar nichts. Im Gegenteil, das, was es angeblich verspricht, versetzt uns hauptsächlich in Stress, weil wir diesen schönen Christkind-Weihnachtsmann-Abend dann auch entsprechend gestalten müssen, scheinbar. Es muss ja dem entsprechen, was diese Kultur vorgibt. Und der Weihnachtsbaum muss den richtigen Schmuck haben, der richtig sitzt und darf keine krumme Spitze haben. Und wenn der Braten verbrennt in der Backröhre, dann ist Weihnachten nicht kaputt. Schade um den Braten, ist Weihnachten nicht kaputt. Und wenn es nicht die richtigen Geschenke sind für XY, dumm gelaufen, aber ist Weihnachten nicht kaputt. Und wenn nicht die ganze Verwandtschaft zufrieden ist, wie das mit dem Essen und dem Ablauf und der Deko geklappt hat, ist Weihnachten nicht kaputt. Das Christkind ist ein Lügner, was uns in Stress versetzt. Und ich will das nächstes Mal nicht nochmal ausdehnen, wir verhandeln das gleich hier in einem Abwasch, der Weihnachtsmann ist recht. Ein Lügner, der uns Stress macht. Das war's. Christus? An dem kommt keiner vorbei. Christus ist Retter oder Richter? Für jeden. Retter oder Richter? Und er ist absolut zuverlässig. Absolut. Sein Wort zählt. Wir können bei ihm nichts einklagen. Nein, das können wir nicht. Brauchen wir aber auch nicht. Weil wir können uns 110%ig drauf verlassen. Wenn er sagt, ihr gehört zu mir, dann gehören wir zu ihm. Wenn er sagt, wenn ihr zu mir gehört, habt ihr eine Wohnung im Himmel und ich bereite die schon vor. Habt ihr ein Zuhause im Himmel? Dann können wir uns 110%ig drauf verlassen. Wenn er sagt, ich bin der einzige Weg zu Gott, ich bin der Einzige, der für euch Frieden machen kann mit Gott, da können wir uns da 110%ig drauf verlassen. Wenn er sagt, ich will dich gebrauchen und ich werde dich gebrauchen, um Wunder zu tun, um Tote zum Leben zu erwecken, dann können wir uns da 110%ig drauf verlassen. Wenn er sagen wird, ich verändere dich. Ich verändere dich mit deinem Denken und auch mit deinen Wünschen. Und wenn du noch früher nur drauf geguckt hast, der leuchtende Weihnachtsbaum, kann man genießen, ist okay. Und das tolle Essen und die tollen Geschenke, alles schön. Aber wenn das früher für dich der Mittelpunkt von Weihnachten war, warst du völlig abhängig, dass alles so funktioniert, wie es funktionieren muss. Weißt du was? Heute bist du frei. Heute ist nur wichtig, bei Weihnachten geht es um Christus. Der steht im Mittelpunkt. Wir erinnern uns daran, dass er auf die Erde kam. Darum geht es. Und das hat lebens- und überlebenswichtige Bedeutung heute für uns. Das ist das Wichtigste. Und dann, wie alle äußeren Sachen laufen. Das mag schön oder schlecht laufen, aber es ist nicht wichtig. Überhaupt nicht wichtig. Retter oder Richter für jeden Menschen und absolut zuverlässig. Ja, was machen wir jetzt mit dem Christkind? Wir sollen in einem gesunden Sinne tolerant sein, auf jeden Fall. Jeder muss tatsächlich selbst entscheiden, was er hinterher rennt und auch, was er seinen Kindern nahebringt. Wir als Christen jedoch sollten unseren Kindern, wenn wir ihnen Märchen erzählen, klar machen, das ist nur ein Märchen. Das ist nur Fantasie. Das ist nur ausgedachte Geschichte. Das ist nicht echt. Das hat keine Bedeutung. dann sollen wir ihnen das auch sagen, ne? Dann wisst ihr Kinder, okay, es gibt hier irgendwelche Märchenfiguren, es gibt ein Rotkäppchen und es gibt ein Christkind und es gibt einen Osterhase. Alles ausgedachte Quatschgeschichten, kann man lustig finden oder doof, ist nicht so wichtig. Aber wenn wir euch sagen, das ist echt, dann sollt ihr euch drauf verlassen können, ihr Kinder. Und manchmal müssen wir Erwachsene auch sagen, ja, wir haben vielleicht so ein bisschen getan, als wenn das echt wäre. Aber jetzt müssen wir sagen, nein, das war nur ausgedachte Geschichte. Verlasst euch auf Christus. Christkind ist wie Mickey Maus, ist nicht so wichtig. Aber verlasst euch auf Christus. Da geht's um Leben oder Tod. Da geht's darum, habt ihr eine Wohnung im Himmel oder nicht. Das ist wirklich wichtig. Und lasst uns diese Adventszeit und diese Weihnachtszeit wirklich dafür gebrauchen, dass wir bei uns auch ausmisten im Denken. Ja, wir Erwachsenen wissen, was echt ist und was nicht in diesem Sinne. Aber dass wir immer mehr von diesen Fantasiegestalten auch einfach rausschmeißen. Aus unserem Denken, aus unserem Fernsehprogramm, aus unserem Dekoprogramm. Und sagen, nee, kann man haben, aber wir wollen das nicht groß machen, sondern Christus wollen wir groß machen. Wir wollen unsere Zeit nicht damit verbringen, irgendwelche übergroßen Weihnachtsmänner an unsere Dachrinne zu hängen, sondern lieber auf den Weihnachtsmarkt zu gehen und Predigt-CDs weiterzugeben oder herzlich einzuladen oder auf eine Website hinzuweisen oder gute Gespräche zu führen mit den Menschen, die auf dem Weg in die Hölle sind, sodass sie am zukünftigen Weihnachten sagen können, ja, das ist wirklich jetzt ein Lichterfest. Weil Weihnachten verbinde ich jetzt damit, dass für mich das Licht des Lebens aufgegangen ist. Ich war tot, ich war in der Dunkelheit und dann ist Christus das Licht in mein Leben gekommen. Und das verbinde ich jetzt mit Weihnachten. Unabhängig von allen anderen Dingen. Herr, vielen Dank, dass du das wahre Weihnachten bist, dass es um dich geht. Und dass wir nicht mehr abhängig sind von diesen ganzen kulturellen, ja, Herausforderungen, diesem kulturellen Druck, all diese Dinge. Herr, danke, wo wir schöne Sachen genießen können, wo wir auch den Weihnachtsmarkt genießen können, wo wir schönes Essen und tolle Gemeinschaft genießen können und viele andere Dinge, auch schöne Geschenke. Aber Herr, alles, was uns wirklich ablenkt von dir, bitte hilf, dass wir das herausschmeißen aus unserem Leben. Und Herr, du weißt, was bei jedem Einzelnen persönlich den Blick vernebelt, welche Dinge es sind. Und bitte gib uns dann den Mut, auch zu sagen, das will ich nicht mehr. Mein Herr, mein König und Besitzer, mein Retter, der soll im Mittelpunkt stehen. Und Herr, erbarm dich bitte, wo wir dein Wort weitersagen, dass du wirklich dieses Wunder tust, dass Tote lebendig werden, dass geistlich tote Menschen lebendig werden. Herr, es geht nicht um unsere Ehre und letztlich auch nicht darum, dass wir ermutigt werden, sondern bitte mach auch gerne mit dem, was wir tun, Höllenkandidaten zu Himmelsbürgern, damit sie ein echtes Weihnachten haben können. Amen.